Wir alle lieben Handball. Ihr, die diesen Podcast hört, genau wie wir, Markus und ich, die diesen Podcast machen. Und natürlich unsere Gäste. Liebe ist ein großes Wort, hat so viel Macht und gleichzeitig gibt es Menschen, bei denen das Wort Liebe nicht ausreicht, weil das Gefühl trotzdem zu klein ist, um deren Leidenschaft zu beschreiben. Christian Prokop ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein Leben ohne Handball? Für ihn nicht vorstellbar. Wir durften ihn in der Länderspielpause treffen und mit ihm darüber sprechen, was er alles auf sich genommen hat, um möglichst lange selbst spielen zu können. Er erzählt uns außerdem, wie der Job als Bundestrainer ihn zu einem besseren Vereinstrainer gemacht hat. Und wir sprechen natürlich auch über die Erfolgswelle mit der TSV Hannover-Burgdorf. Hier ist Folge 126 von Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Daiken Handball Bundesliga. Ganz viel Spaß mit Christian Prokop. Christian, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute ein bisschen ausführlicher mit uns zu sprechen. Standardfrage, mit der ich immer einsteige. Wie geht's denn dir gerade?
Ja, also ich freue mich erstmal auch. Bin auch ganz gespannt auf die nächste kurze Zeit. ja, mir geht's sehr gut. Familiär, privat ist alles in Ordnung. Sportlich läuft es ganz gut. Also kann so weitergehen.
Weil du gerade beide Komponenten ansprichst, familiär und sportlich, muss beides passen, damit es dir gut geht, oder kann es dir auch gut gehen, wenn in einem von beiden Bereichen vielleicht gerade mal so ein bisschen der Wurm drin ist? Also muss das ein Gesamtpaket sein oder kannst du das eine mit dem anderen auch ausgleichen, zumindest für eine gewisse Zeit?
Ist schon sicherlich schwierig, wenn, sagen wir mal, sportlich es nicht so gut läuft, das alles vor der Haustür zu lassen, und dann merkt man schon, dass es einen immer wieder im Alltag irgendwo einfängt und gedanklich bestimmt. Mhm. Also deswegen wäre es ist schon schön, beides in einer Balance immer zu kriegen. Aber natürlich ist Familie das Wichtigste und da würde ich mich immer für entscheiden. Aber der Handball hat mich so lange geprägt und so eine Leidenschaft entfacht, dass es schön ist wie aktuell, dass beides sehr, sehr gut läuft.
Nervt dich das manchmal, dass du, also mich persönlich nervt das, dass ich manchmal berufliche Misserfolge in mein Privatleben reintrage, dass ich nicht dazu in der Lage bin, quasi an der Haustür irgendwie den Schalter umzulegen und zu sagen, das ist jetzt vorbei und jetzt beginnt das private Leben.
Ja, ist sicherlich anstrengend, aber damit bin ich aufgewachsen. Es war schon im Kindesalter so, als mein Vater mich trainiert hat, da haben wir auch schon privat trotzdem noch viel über Handball gesprochen. So ist das auch jetzt in meiner Familie. Und gleichzeitig gibt es einen aber auch immer wieder Denkanstöße und Energie, um das Schiff hoffentlich wieder in richtiges Fahrwasser zu bringen.
Wir sind hier auf der Geschäftsstelle bei euch in der ZAG Arena. Du kommst gerade vom Krafttraining mit deiner Mannschaft. Wir nehmen auf in der Länderspielpause. Ist so eine Länderspielpause für einen Bundesliga-Trainer entspannter oder weniger entspannt als Bundesliga-Alltag?
Nein, tatsächlich entspannter. Also das ist natürlich umso schöner, weil wir diese Länderspielpause oder den Beginn erstmal mit dem Sieg abgeschlossen haben, gerade gegen den HSV Hamburg. Und dementsprechend geht man natürlich mit einem ergebnismäßig positiven Gefühl dort rein und kann sich auch um ein paar Dinge mal abseits vom Handball mehr kümmern, aber auch unsere Spieler, ob Verletzungen auskuriert werden können, ob man mental mal ein bisschen durchschnauft, ob ich das Training ein bisschen freudbetonter gestalten kann. Also das sind alles so Sachen, die einfach ohne Druck eine kurze Zeit Spaß machen. Dann merken wir aber, dass es schön ist, dass bald wieder losgeht.
Ist dein Training sonst nicht so freudbetont?
Ich denke, dass ich mich schon dahin entwickelt habe, dass es, dass die Freude nicht zu kurz kommt. Ich glaube, da gab es andere Zeiten, damals beim SCDFK Leipzig vor allen Dingen, wo sehr viel Straffheit und Durchorganisation und Zeitpläne, die nie eingehalten wurden, von 2 Stunden Trainings und mehr, dass ich mich da schon spielerfreundlich entwickelt habe. Aber ich habe auch eine Mannschaft, die es mir leicht macht, die viel Freude im Zusammensein einfach so schon versprüht. Und da hilft es dann mal, die eine oder andere lockere Übung dazu einzubauen.
Hast du das verändert, weil du Feedback bekommen hast von Spielern, dass es zu straff und zu wenig freudbetont, um mal bei dem Wort zu bleiben, ist? Oder hast du selber für dich diese Veränderung angeleiert?
Eigentlich ist die Veränderung vor allen Dingen durch die Bundestrainerzeit gekommen, weil ich da ja gefühlt nur Abschlusstrainings von der Art her zu leiten hatte. Die Belastung war einfach zu groß. Wir hatten nur taktische Sitzungen, wir hatten nur kleine 6-gegen-6 Varianten, Fußball, Torwart einwerfen, 2 Konter, alles das, was man als Vereinstrainer im Abschlusstraining reinbringt, hat das in der Bundestrainerzeit einen komplett begleitet. Und in meiner damaligen Zeit in Leipzig war ja die Intensität in meinen Augen, die wir hatten, ein Mitgrund, warum wir sehr viel Erfolg hatten, weil wir 60 Minuten lang nie aufgegeben haben, gerade in der 50. Minute, wenn wir ein, zwei, drei Tore hinten dran waren, die Spiele noch auf unsere Seite gezogen haben. Und das hat mich natürlich damals bestätigt, weil es war ja erfolgreich und warum soll ich da irgendwie was ändern? Und dann habe ich natürlich Leute auch wie Peke und Bam Bam und so weiter kennengelernt und Heine. Und das waren wegweisende Begegnungen und auch ganz wichtige Erfahrungen für mich, wo ich die Vorteile jetzt auch im Vereinstrainerleben rüber projiziert habe.
Da fallen mir jetzt mindestens 10 Fragen ein, die ich gerne hinterher stellen würde, aber wir sind ja noch im ersten Teil, im aktuellen Teil. Wir kratzen ja noch so ein bisschen an der Oberfläche, kommen aber natürlich später noch auf deinen Lebensweg und dann steigen wir da auch nochmal ein auf diese Unterschiede zwischen Vereinstrainer und Mannschaftstrainer. Finde ich total spannend. Am Samstag gibt es hier in Hannover das EM-Quali-Spiel gegen Österreich. Es wird ein Spitzensporttreffen der HBL im Rahmen dieses Spiels geben. Da werden alle Cheftrainer der ersten und zweiten Liga eingeladen. Wie wichtig ist denn so ein Austausch für dich?
Der ist in den letzten Jahren auf jeden Fall realistischer geworden und auch ehrlicher. Also es sind einfach mehr Freiräume eingebaut worden, wo Trainer direkt in den Feedback, in den Austausch kommen. Das Thema beispielsweise mutiger Einsatz junger Spieler in den Bundesliga-Alltag. Was gibt es da für Rezepte? Warum klappt das bei manchen Vereinen besser als bei anderen? Den Themen wurde einfach viel Zeit gegeben und da war ein sehr konstruktiver Austausch beim letzten Mal. Ich bin jetzt gespannt auf das Treffen, freue mich auch darauf. Aber da macht die HBL einen sehr modernen Eindruck.
Mhm. Du hast 3 Spieler, die nominiert sind jetzt aktuell für dieses Länderspielfenster mit Justus Fischer, Renas Uschins und Marian Michalczyk. 2 davon angeschlagen, Renas und Justus, wo aktuell noch nicht klar ist, ob sie spielen werden. Ist jetzt für diese Folge gar nicht so relevant, weil wir erst in 2 Wochen die Ausstrahlung haben. Aber macht dir das Sorgen, wenn du Justus und Renas gerade siehst, was so das Thema Überbelastung betrifft? Also ist das jetzt gerade so ein Moment, wo du merkst, dass der Körper einfach signalisiert, es war vielleicht alles ein bisschen viel in den letzten 1,5, 2 Jahren?
Also im Speziellen über die beiden mache ich mir jetzt weniger Sorgen, okay. Aber handballerisch ist das ja das Belastungsthema nicht von der Hand zu weisen. Also es ist ja Wahnsinn, was gerade an schweren Verletzungen und normalen Verletzungen auch jeden Verein gerade heimsucht. Und natürlich ist das ein Ergebnis von immer mehr und mehr, wie viele Turniere aufgebläht werden. Ist Olympia-Jahr und trotzdem muss eine EM gespielt werden. Man verzichtet einfach nicht. Aber ob unter Dago Sigurdsson, unter Heiner Brand, das Thema war schon ewig und es wird sich einfach aktuell nichts ändern. Das ist schade, aber wir nutzen es, immer wieder darauf hinzuweisen. Und das macht mir große Sorge, auch jetzt in unserem Spiel gegen Hamburg sind die Hamburger mit 4 Verletzten aus diesem Spiel rausgegangen und 3 Dinge waren ohne Körperkontakt. Renas und Fischi sind natürlich noch sehr jung, schaffen es auch schnell zu regenerieren, aber natürlich ist das Wahnsinn, was auf die beiden in den letzten Jahren und vor allen Dingen auf Renas in letzter Zeit einströmt und das so zu verarbeiten und immer wieder in diese zum Teil Überperformance zu kommen, in diese gestiegene Erwartungshaltung zu kommen, das ist schon eine mega Herausforderung.
Gestiegene Erwartungshaltung muss man das irgendwie regulieren und handeln, gerade mit jungen Spielern, aber musst du da von außen als Trainer eingreifen oder können die beiden das ganz gut selber?
Ich finde schon, dass wir eine sehr gute Kommunikation miteinander brauchen und auch haben, aber im Endeffekt sind sie von der Persönlichkeitsstruktur sehr unterschiedlich. Renas ist einfach ein Spieler, der sehr reflektiert daherkommt. Es wurde ja schon häufig gesagt, dass er einfach schon wie ein gestandener 28-jähriger Profi-Handballer, der so viel schon gesehen und erlebt hat auf dieser Welt, rüberkommt. Und dementsprechend kann der auch sehr viel schnell hinter sich lassen, merken, was brauche ich für den nächsten Erfolg, woran sollte ich wirklich arbeiten, hier bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen weniger. Das macht er schon hervorragend. Und dazu hat er ein Elternhaus, was sehr kritisch ist, vielleicht, Armands, verzeih mir das, der Papa, aber vielleicht ein bisschen zu kritisch, der immer möchte, dass Reners top performt, wie wir alle. Nur wir müssen, glaube ich, ein gutes Maß zusammenfinden zwischen seinem Anspruch, was er auch an sich hat, hier für Hannover, für Deutschland, und gleichzeitig einer überstiegenen Erwartungshaltung. Dieses muss gehandelt werden. Es darf nicht zu wenig sein, es darf nicht zu viel sein, und da befinden wir uns gerade noch in einem Entwicklungsprozess.
Es läuft richtig gut mit euch in dieser Saison. Magst du eigentlich diesen Begriff Überraschungsteam oder nervt er dich?
Oh, weiß ich nicht. Ich finde es natürlich schön, wenn positiv über uns berichtet wird. Natürlich haben wir viele Spiele sehr eng gewonnen. Deswegen kann man auch, wenn man jetzt rein die Tabellenplatzierung sieht, von einem Überraschungsplatz einfach sprechen, auch wo wir stehen und zu welcher Zeit wir dort stehen. Aber nur glücklich ist es natürlich auch nicht. Also, dass man jetzt im März, ich glaube, 35 Punkte hat, ist schon für uns eine sehr, sehr große Hausnummer und ein Zeichen für eine tolle Entwicklung.
Ich finde ja, dieser Begriff Überraschungsteam suggeriert halt vor allem, dass man es euch nicht zugetraut hätte am Anfang der Saison. So kommt ja ein Überraschungsteam zustande, eine Mannschaft, die nicht so performt, wie es die Erwartung von wem auch immer, Journalisten, Experten, dem Umfeld vor der Saison war. Sprich, man hat euch das nicht zugetraut, was ihr jetzt leistet. Hast du es der Mannschaft zugetraut?
Naja, sagen wir mal, die Punkte und nochmal die Platzierung aktuell ist schon eine sehr positive Überraschung. Das muss man schon ehrlich sagen. Und man sieht ja auch anhand des Torverhältnisses, dass das auch mal ganz schnell anders hätte sein können. Wir gewinnen sehr viele Spiele mit ein, zwei Toren. Aber das hat halt auch seinen Grund, warum wir diese Spiele in den Kranzsteinminuten auf unsere Seite ziehen. Und gleichzeitig zeigt es uns aber noch den Weg, den wir noch machen müssen, um wirklich eine Top-Adresse im deutschen Handball zu werden, weil das ist unser Ziel.
Was müsst ihr da noch machen, um eine Top-Adresse zu werden?
Es sind ja schon ein paar Jahre jetzt vergangen, seitdem ich hier arbeiten durfte in Hannover, und ich finde, dass der Verein sich peu à peu weiterentwickelt. Ob das hier, wir sind gerade, du sagtest, in einer Geschäftsstelle, die Anzahl der Mitarbeiter erhöht hat, die Infrastruktur verbessert hat, die aber immer noch ausbaufähig ist. Ne? Wir haben im Moment ein Trainingszentrum, wo wir zur Miete sind und natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit damit verbunden ist, oder auch mal Ausfallzeiten, wo wir in andere Hallen gehen müssen. Da gibt es infrastrukturelle Steigerungen, die haben wir gerade im medizinischen Bereich total erfahren. Das läuft hervorragend. Wir sind in der Kaderentwicklung, heißt, welche Leute entscheiden sich auch für uns, einen Riesenschritt nach vorn gekommen. Dazu schaffen wir es aber, unsere Identität zu wahren und immer wieder auch Leute aus der Reckenschmiede, aus unserer Unterbauabteilung wirklich im Profi-Handball zu integrieren. Aber wenn wir, und das ist unser Ziel, weiter zu diesen Top-Teams aufschließen wollen, dann müssen wir im Bereich Infrastruktur unsere mannschaftliche Entwicklung weiter zulegen, weil gerade in der Fanbase sind wir schon top.
Das finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst, dass man eben auch immer wieder darauf hinweist, dass eben zu einem sportlichen Erfolg nicht nur die Performance auf dem Parkett gehört und die Spieler, mit denen du arbeiten kannst, sondern eben dieses ganze Drumherum. Ich glaube, das wird von außen, so aus Fansicht, oft unterschätzt, wie wichtig die Infrastruktur ist, um sportlich erfolgreich zu sein. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Zwei Sachen hast du angesprochen eben in deiner Antwort. Kaderentwicklung und Identität. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Identität zeigt sich ja zum Beispiel auch dadurch, dass ihr in den letzten Wochen, Monaten ziemlich oft ausverkauft wart. Teilweise sogar, wenn parallel Hannover 96 gespielt hat. Letztens sogar, als sie das Derby gegen Braunschweig gespielt haben. Also ich glaube, wer hier in der Region beheimatet ist, weiß, was das bedeutet, trotzdem parallel diese Halle voll machen zu können. Seid ihr angekommen in der Stadt?
Ja, definitiv. Also wie der Verein sich entwickelt hat, wie das Image ist und auch die Art und Weise, wie man hier spielt und Spiele einfach erleben darf, ist das eine Wahnsinnsentwicklung in den letzten Jahren. Das ist ergebnistechnisch natürlich schön und auch wichtig, und da hilft uns auch die Platzierung aktuell. Aber ich glaube trotzdem vor allen Dingen einmal die Art und Weise, wie wir Handball spielen, reißt die Leute mit. Es ist sehr aggressiv, emotional, es ist sehr viel Leidenschaft einfach drauf und es ist sehr spannend. Unsere Spiele sind natürlich nicht eindeutig, es sind sehr viel Aufholjagden, es sind knappe Siege, es sind aber auch spielerische Leckerbissen mal dabei. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was wir so abdecken und das spricht sich rum. Und es ist tatsächlich nicht leicht, so eine 10.000 Mann, knapp 10.000 Mann Arena ständig zu füllen. Und sie war jetzt gegen Hamburg das 6. Mal ausverkauft. Mhm. Wir hatten auch gegen die HSG Wetzlar, was jetzt nicht der Name ist, der sofort für über 7.000 Zuschauer zuständig ist, hatten wir 9.600 Zuschauer. Das ist für uns eine enorme Entwicklung, die zeigt, dass die Leute vor allen Dingen die Recken sehen wollen, gar nicht mehr so viel auf den Gegner gucken und die eigenen Jungs sehen wollen. Da haben wir natürlich ein paar Leuchttürme im Team, neben der gesamtlichen oder mannschaftlichen Geschlossenheit.
Genau, und von diesen Spielern, die du gerade angesprochen hast, hast du ja Gott sei Dank als Trainer noch ein bisschen länger was. Renners hat ein zweites Mal verlängert, bis 27. Ja. Justus Fischer bleibt bis 2026. Wie wichtig ist diese Verlängerung auch im Hinblick, also wenn wir wieder die Gesamtwirkung nehmen, Signalwirkung für andere Spieler, okay, wenn die beiden bleiben, dann scheint das ja in Hannover Sinn zu machen.
Ja, das finde ich erstmal, was du ansprichst, genau richtig und wichtig, dass viele, ja auch junge deutsche Spieler sehen, hier wird das nicht nur geredet, hier wird das gelebt, dass die Jungs hier ihre Entwicklung nehmen dürfen in ihrem Karriereweg. Ja, vielleicht 2, 3, 4 Jahre uns und sich damit helfen, einen Schritt nach vorn zu kommen über viel Spielpraxis, über eine tolle Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die wir hier einfach haben und gemeinsam damit dem Erfolg beitragen. Aber dass Rehners jetzt nochmal ein Jahr verlängert hat, das erfüllt uns schon alle sehr mit Stolz, weil das auch zeigt, Rehners hat natürlich genug andere Optionen von Teams, die nochmal einen ganz anderen Namen als TSV Hannover-Burgdorf besitzen. Mhm. Und das zeigt einfach, dass Rehners uns auch diese Entwicklung zu einem Top-Club zutraut. Das ist das Schöne. Er möchte diesen Weg mitbestimmen, mit begleiten und er sieht das Potenzial hier, dass es weitergeht. Und das ist für mich als Trainer natürlich reinste Motivation. Mhm. Und ich hoffe, dass ein Justus Fischer und andere Spieler natürlich nachziehen.
Für dich ist es die 4. Saison als Cheftrainer hier in Hannover. Wenn dir Sven-Sören Christoffersen jetzt ein leeres Blatt Papier hinlegen würde, auf dem du einträgst, wie lange du gerne noch hier arbeiten würdest, hast du eine Idee für dich selber oder ist es tatsächlich als Trainer auch so wie als Spieler, dass man eigentlich nicht über die nächsten 2 Jahre groß hinausguckt?
Eigentlich ist es tatsächlich bei mir auch so, dass ich das gar nicht brauche, einfach vom Vertrauen oder dass ich einen Weg jetzt habe mit 4 Jahren, der nochmal oben drauf sein sollte, sondern es wäre schön, wirklich die, ja, so eine mittelfristige Distanz wie die nächsten 2 Jahre eine weitere Entwicklung zu spüren, voranzutreiben. Wie du sagst, es hat mit Kaderplätzen zu tun, das hat mit unserem ehrgeizigen Umfeld weiter zu tun, hoffentlich mit ja auch wachsender Anzahl von Sponsoren, weil die Halle hat dann irgendwann natürlich das Limit auch erreicht und dementsprechend ja, macht mir die Arbeit in Hannover unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Wie wichtig ist denn die Dynamik des Umfelds für deine eigene Arbeit, für deine eigene Motivation? Also könntest du in einem Verein arbeiten, wo du das Gefühl hast, dass eben keine wirkliche Weiterentwicklung, in welchem Bereich auch immer, passiert? Also könntest du, bist du ein Typ, der einfach seinen Job machen könnte, ohne nach links und rechts zu gucken? Ich glaube nicht.
Nein, kann ich nicht. Mhm. Und es war tatsächlich auch eine Umstellung, wo ich vom SCDFK Leipzig nach Hannover dann letztendlich gekommen bin, weil wer den SCDFK kennt, weiß, dass ja, in Personalunion von Carsten Günther dieser Club pure Emotionen bedeuten und das Herz wird wirklich auf der Zunge getragen. Es wird dir nach Sieg, nach Niederlage alles an Gefühlen einfach auch an Mann gebracht und davon ja, haben wir auch lange Zeit in Leipzig gelebt und die Sache total auch interessant gemacht. Und wo ich nach Hannover kam, war es für mich schon eine Umstellung. Erstmal dieses Arbeitsklima auch mit Eike Korsen, unserem Geschäftsführer, mit Sven-Sören Christoffersen, den ich natürlich als Spieler kannte, aber auch nicht so richtig. Wir beide jetzt auf Augenhöhe, um das Projekt nach vorne zu bringen, Vertrauen erstmal aufzubauen. Das war schon eine andere Art und Weise. Es war ein bisschen unterkühlter und sachlicher. Aber ich habe das total schätzen gelernt über die Jahre. Wir sind auch ein Stück weit emotionaler geworden. Aber wir sind vor allen Dingen vertraut geworden, haben eine tolle Kommunikation. Und bei Smöre finde ich bei Sven-Sören Christoffersen das einfach genial, dass er ein sehr, sehr starker Kompass ist. Also man, egal wie aufregend eine Situation gerade war, ob direkt nach dem Spiel, ob ein Vertragsangebot für irgendwen vorliegt, der abgelotst werden soll. Er bleibt sehr, sehr bei sich und in der Situation. Und ich bin jemand, der eher dann mal überreagiert oder das Interesse verliert. Also dementsprechend ist das eine sehr, sehr gute Balance und gute Mischung. Und das schätze ich gerade sehr.
Also wir halten fest, eigentlich gibt es aktuell nichts zu meckern. Du bist sehr, sehr zufrieden mit deiner Situation und wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Darüber sprechen wir jetzt gleich im zweiten Teil. Christian, wir sprechen über dich, wir sprechen über dein Leben, wir sprechen über deinen Weg, der dich letztendlich hier nach Hannover gebracht hat. Und dein Weg begann am 24.12.1978 in Köthen. Du hast also an Weihnachten Geburtstag. Kann deswegen ich mir vorstellen.
Deswegen auch Christian. Eigentlich sollte ich, glaube ich, Matthias oder Thorsten heißen, aber meine Eltern haben sich dann für das Christkind und Christian entschieden.
Ach, das ist ja spannend. Witzig. Hättest du lieber anders?
Nee, bin sehr zufrieden.
Okay. Wie fandst du das als Kind, an Weihnachten Geburtstag zu haben? Das ist doch total blöd, oder?
Total blöd, weil es wirklich so war, dass man ein Jahr warten musste auf Geschenke. Mhm. Meine Eltern haben irgendwann dann den Kompromiss gefunden, dass ich zu dem Geburtstag meiner Schwester Katrin, die hat am 23. August, also mitten im Jahr einfach, ich immer einen Teil der Geschenke mitbekam. Und dementsprechend, wenn man im Sommer natürlich auch mal neue T-Shirts brauchte oder irgendwas anderes, nicht immer bis Weihnachten warten musste. Das war sehr schön. Das haben wir, glaube ich, bis zum 17., 18. Geburtstag durchgezogen. Und dann musste ich mich wieder umstellen und warten.
Und wie ist es heute? Bist du heute als Erwachsener froh, dass du quasi zwei Feieranlässe an einem Tag abhaken kannst?
Wir haben sogar am 23.12. noch geheiratet.
Ich weiß, kommen wir später auch noch zu.
Haben wir eine sehr intensive, kurze Weihnachtszeit, trotz Handballs. Ja, ich bin tatsächlich, bin ich gerade froh, dass ich Heiligabend Geburtstag habe, weil sehr viele Menschen und Wegbegleiter einfach diesen Termin nicht vergessen durch dieses besondere Datum. Und dementsprechend ist dieser Tag sehr voll, ob Telefonate oder natürlich auch WhatsApp oder auch Besuche. Und das ist immer so der Vormittag bei uns. Und dann geht es halt irgendwann schnell in natürlich die Bescherung und ins Weihnachtsfest.
Ja, und der große Vorteil ist natürlich, dass du deinen Geburtstag immer mit deiner Familie verbringen kannst, weil sonst wärst du vielleicht auf irgendeinem Auswärtsspiel oder irgendwo anders unterwegs. So bist du halt an deinem Geburtstag definitiv auch immer zu Hause. Ist ja auch ganz schön. Lass uns darüber sprechen, wie du zum Handball kamst, wie du angefangen hast. Du hast angefangen, erstmal Fußball zu spielen. Das war deine erste Sportart?
Ja, aber da habe ich mehr Gänseblümchen gepflückt.
War also, nicht so, ne?
Bis heute nicht talentiert.
Wie lange hast du Fußball gespielt?
Boah, kann ich schwer sagen. Ich glaube, das waren nur ein paar Monate.
Okay, also hast du relativ schnell gemerkt,
ja,
das ist
relativ
es nicht.
Schnell, nee.
Okay, dann ging es zum Schwimmen. Aber da warst du ständig krank.
Richtig. Woher weißt du das?
Ich bin gut vorbereitet. Ich glaube, du hast es bei Schmiese schon mal erzählt.
Ja, also Schwimmen ist eine Sache, die mir damals viel Spaß gemacht hat, weil ich, glaube ich, auch gute Hebelverhältnisse einfach habe. Sehr lange Arme und Beine im Verhältnis so zur Körpergröße. Und dementsprechend konnte ich da, zumindest vom Schwimmtrainer aus, eine gute Zukunft so sehen. War ja auch in der ehemaligen DDR nicht ganz unwichtig, wie man da so sportlich geeignet ist für manche Sportarten, aber tatsächlich ständig krank, trotz dass meine Mutter Kinderärztin ist und mich eigentlich immer wieder aufpäppeln konnte, hat sie dann gesagt, nee, lass das und mach bitte was anderes.
Okay, also die Entscheidung haben deine Eltern dann getroffen, dass Schwimmen nicht das Richtige ist.
Mit, ja.
Okay. Dann ging es zum Schach. Wie kamst du dazu?
Ja, das war, glaube ich, ein kleiner Fehltritt.
Wirklich?
Ja, das war von der Schule eine AG und da habe ich mir gesagt, ja, interessiert mich. Es ist auch schön bis heute, ich spiele auch gegen meinen Sohn Schach. Luca hat das auch ganz gut schon erlernt und es macht echt Spaß. Und er ist 8 Jahre. Aber das hatte natürlich nichts mit der körperlichen Ertüchtigung zu tun, sondern ist natürlich schon sehr viel Strategie und Denksport gewesen. Aber das war jetzt auch nicht lange. Das sind aber so verschiedene Themenfelder, die ich vorher probiert hatte. Und ich mich immer wieder gefragt habe, warum bin ich nicht beim Handball hängen geblieben, weil mein Vater damals A-Jugendtrainer war und jeden Tag eigentlich in der Halle stand.
Letztendlich bist du ja dann doch beim Handball gelandet. Da kommen wir gleich zu dem, was du gerade zum Schach gesagt hast, weil du sagtest, dein Sohn ist 8, meiner ist 5 und kam letztens auch mit dem Schachbrett in der Hand und hat gesagt, Mama, erklär mir das mal. Und ich wollte es eigentlich schon abbügeln, weil ich dachte, mit 5, das funktioniert noch nicht. Aber so die Grundzüge, wie es funktioniert, hat er schon verstanden. Also finde ich, es ein ganz, ganz tolles Brettspiel für Kinder. Ich habe auch viel Schach gespielt als Kind. Du hast deinen Vater angesprochen, der Handballtrainer war. Und letztendlich dann ja auch sein Einfluss offensichtlich groß genug war, dich auch zum Handballspiel zu bringen. Also war es Einfluss deines Vaters oder war es deine eigene?
Dein Vater? Nee, definitiv. Okay. Also er war schon immer so irgendwo ein Vorbild für mich. Er war Lehrer, Berufsschullehrer und gleichzeitig Handballtrainer. Aber die ganze Art und Weise, wie er so Mannschaften geführt hat, wie er das Training aufgebaut hat, wie viel Wert er so auf Einsatz und Hingabe so gelegt hat, das hat mir schon immer, das hat mich immer inspiriert. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich irgendwann bei seinen Trainingseinheiten, wo wir auch an der Grundlinie antreten mussten, mal rechts daneben stand zwischen den ganzen Hühnen und den für mich sehr großen Leuten. A-Jugend war das, glaube ich. Mhm. Und da habe ich so die ersten Anfänge nochmal mitbekommen. Das ist noch so eine Erinnerung, dass ich da öfters in der Halle war. Mhm. Und dann, glaube ich, mit dem 6. oder 7. Lebensjahr bin ich dann tatsächlich richtig zum Handball gekommen.
Und dein Vater war auch dein Trainer eine gewisse Zeit lang, ne? Auch noch dann bei Anhalt Bernburg, da hast du ja bis 98 gespielt.
Ganz genau.
Da hat dich dein Vater trainiert.
Genau. Er war in der Jugend mein Trainer und er war nicht durchgängig, da hatte ich auch andere Trainer, aber nach der Jugend dann erste Männerstation. Ich war kurz bei der HG 85 Köthen, bei meinem Heimatverein, da wurde er aber entlassen und da bin ich ihm nach Bernburg gefolgt, das ist ein Nachbarort, 20 Kilometer entfernt und dort gab es dann auch das Derby, Köthen gegen Bernburg. Es waren also sehr hitzige, stimmungsvolle Duelle und da bin ich so als 16-, 17-Jähriger damals reingerutscht. Bis dann irgendwann Wolfgang Pötsch, der damalige Trainer vom Dessauer HV, gesagt, eigentlich hat er im Interview gesagt, in der Region Anhalt gibt es eigentlich keine Talente für den Zweitligisten. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht und irgendwann kam der Anruf doch und die Chance habe ich dann ergriffen.
Hat er nochmal revidiert seine Aussage, beziehungsweise nochmal ein bisschen genauer
im
hingeguckt.
Nachgang definitiv.
Genau, das war dann 98,
richtig.
Der Wechsel nach Dessau in die zweite Handball-Bundesliga. Ja. War eigentlich dein Ziel, als du angefangen hast, Handball zu spielen, immer Profi zu werden? Also war dieser Wechsel in die zweite HBL schon auch ein Karriereschritt für dich?
Ich denke schon. Man weiß es jetzt nicht mehr, wenn man zurückblickt, wann ich so ein Ziel mal geäußert habe. Aber von der ganzen Hingabe und Leidenschaft auch meines Vaters, meiner Familie insgesamt, meine Schwester war Handballerin, sehr ehrgeizig. Meine Mutter war früher Leistungsturnerin, dann musste sie aber aufhören. Also die waren immer sehr nah in der Unterstützung des Sports und du hast die Liebe so zum Handball immer gespürt. Da war für mich klar, dass ich alles immer auf diese Karte setzen möchte. Dass natürlich Schule und alles wichtig ist und dass das auch geschafft wird, aber Handball hat einen extrem hohen zeitlichen Aufwand auch und Einfluss genommen und darum auch der Schritt nach Dessau, der mir auch sehr viel gebracht hat, weil das einfach eine Mannschaft war, die körperlich im Training gearbeitet hat und ich so mit 18 Jahren den wichtigen Männerschritt und Männerschliff so bekommen habe.
Und dann ging es 2 Jahre später noch einen Schritt weiter nach oben, nämlich in die erste Liga, zum HC Wuppertal. Bob Hanning war da dein Trainer. Wie ist euer Verhältnis heute? Ich glaube, ihr habt schon eine besondere Ebene, oder?
Ja, es ist schwierig in Worte so zu fassen. Also ich schätze Bob ja extrem, weil er einfach, was er anpackt, hat Hand und Fuß und er ist einfach ein Unikat, was das angeht, Leute mitzunehmen, mhm. zu begeistern für den Weg. Wenn ich, wie jetzt schon in der Vergangenheit, über Leidenschaft spreche, ist er ja das Synonym dafür, wenn er sich was da in den Kopf setzt. Und ich habe ihm auch sehr viel zu verdanken. Zum Beispiel dieser Wechsel nach Wuppertal, da war seine Trainerstation, glaube ich, erst in Solingen, dann aber nach Wuppertal. Und er hat damals mit Jens Tiedtke, Tim Bauer und mir so diese drei Newcomer aus der B-Nationalmannschaft, die es damals noch gab, verpflichtet, um neben diesen arrivierten Profis Druck aufzubauen von hinten. Wirklich junge, dynamische Leute mitzuhaben. Und die Chance habe ich ergriffen. Wir waren aber schon immer so, dass wir auch streitfähig waren, waren nicht immer einer Meinung. Mhm. Und vorweggenommen, das hat halt dann irgendwann auch zum Bruch wieder geführt, auch im Nationalmannschaftsbeisein. Aber ich denke, wenn wir uns sehen, haben wir ein sehr klares und auch freundschaftliches Verhältnis.
Mhm. Boah, Streiten mit Bob Hanning stelle ich mir schwierig vor. Aber das ist ein anderes Thema. Du warst dort und dann ja später auch nochmal der Nachfolger von Dagur Sigurdsson.
In Wuppertal oder als Nationaltrainer?
Na, beides. In Wuppertal und dann eben später nochmal als Nationaltrainer. Ist also sehr witzig, wie manchmal so, man begegnet sich halt immer zweimal im Leben, ne?
Das stimmt, aber Dagur in Wuppertal habe ich natürlich kaum mitbekommen, weil ich da sehr jung. Und das war für mich der erste Umzug, 400 Kilometer von meiner Heimatstadt weg, alles neu und parallel leider eine Knieverletzung erlitten. Das hat mich immer schon in dieser Profikarriere sehr früh begleitet und da hatte ich von Dagur wenig mitbekommen. Dann aber natürlich als Nachfolger in der Nationalmannschaft extrem viel, weil er einen außerordentlichen Job gemacht hat.
Absolut. Diese 400 Kilometer weg von zu Hause? War die ein Thema für dich oder war die Leidenschaft für die Handball-Profikarriere größer als ein mögliches Heimweh?
Die Leidenschaft war größer, aber die Verabschiedung auch von meinem Vater am Gartenzaun, bevor ich mit gepacktem Auto dann Richtung Wuppertal los bin und beide geweint haben, habe ich bis heute abgespeichert und jetzt bin ich 46 Jahre. Das ist schon prägend. Aber wie gesagt, meine Eltern so positiv verrückt, die mich so unterstützt haben. Fast jedes zweite Wochenende habe ich Besuch bekommen und mir wurde im Haushalt mal geholfen, mal wurde das Essen gebracht. Also so typisch, wirklich, Junge, wir ermöglichen dir den Start in der Fremde so einfach wie möglich und dann aber die Unterstützung voll auf dem Handballfeld.
Hast du das damals als Unterstützung empfunden oder als Einmischung?
Nee, ich habe es immer als Unterstützung empfunden und habe das auch immer sehr geschätzt. Mhm. Habe dann aber wiederum auch durch die erste Zeit in Wuppertal, später dann in Minden oder durch die Trainerkarriere, wo man einfach natürlich nie wieder nach Hause gekommen ist, die Freiheit auch geliebt.
Mhm. Die Knieprobleme. Hast du gerade schon angesprochen, 1999, wenn ich richtig informiert bin, hast du dir beim B-Länderspiel einen Knorpelschaden zugezogen und dann begann eigentlich diese wirklich schwere Zeit für dich. 3 Jahre lang immer wieder Operationen, immer wieder zurückkämpfen und dann musstest du eine Grundsatzentscheidung treffen, die relativ heftig klingt. Stichwort Oberschenkel brechen lassen. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Wie war das damals für dich?
Das war eine sehr schwierige Zeit, weil eine Knorpelverletzung damals so ein schleichender Prozess einfach ist. Also man hat nicht einfach, hört sich jetzt schlimm an, aber ein Kreuzbandriss ist halt dann auch eine Ruptur und ich weiß ungefähr, wie lange es dauert und kann das wieder herstellen. Und beim Knorpelschaden, auch mit Meniskusanteil, war diese dauerhafte Belastung, also jeden Tag springen, 1-1 gehen, in die Zweikämpfe, das hat den Knorpel einfach kaputt gemacht. Und man brauchte immer genug Pausenzeiten, sodass ich von Operationen begleitet mich von einer OP zur anderen gehangelt habe, zwischendurch immer wieder gespielt habe. Ob in Wuppertal waren es, glaube ich, nur 7 Spiele in dieser Bundesliga-Saison, dann bei GWD Minden danach deutlich mehr.
41,
na. Und danach war es aber wieder schlimm. Und das Training war auch hart etc., aber das muss auch sein und ich habe es aber dann nicht mehr, ich habe die Freude dann verloren, weil einfach jedes Training irgendwo ein stechender Schmerz war, ich danach mein Leben total anpassen musste, meinen Alltag, indem ich dann einfach auch zum Essen holen Lieferdienste bestellt habe, ob da, weil ich nicht noch diese Belastung haben möchte, in das zu Edeka zu gehen als Beispiel, einzukaufen, weil das Knie dann wieder dick wird, sondern direkt nach dem Training Behandlung hochgelegt, gekühlt und dann das zweite Training gehabt. Und so kann es oder konnte es nicht weitergehen. Und dementsprechend habe ich da eine Grundsatzentscheidung getroffen, wie kann ich mit der Fragestellung, wie kann ich länger Freude am Handball haben und gleichzeitig mit diesem Knieschaden, mit diesem Knorpelschaden noch länger Handball spielen. Und das ging nur im Handball, wenn man die Wurfhand wechselt und wirklich von rechts auf links umschult, um mit dem rechten Bein, was gesund war, abzuspringen. Mhm. Ich springe halt immer mit dem linken Bein ab als Rechtshänder. Und das war ein wichtiger Punkt, das zu verändern. Und das hört sich natürlich verrückt an und ist auch nicht ganz leicht, aber wir haben halt früher einmal in der DDR-Zeit viele Trainingseinheiten mal komplett mit links gehabt. Mein Vater ist Linkshänder. Ich habe genetisch wirklich auch ein paar Nervenzellen dort abbekommen, sodass ich das schneller erlernen konnte. Und das andere war, einen Arzt zu finden, der so eine Umstellungsosteotomie, so ein Beinachsenkorrektur, eigentlich so ein Oberschenkelbruch, auch verantwortet für einen Leistungssport, weil bisher wurde das nur eher für Rentner gemacht, die dann noch schmerzfrei im Alltag leben sollten. Und die zwei Komponenten musste ich finden.
Was hat länger gedauert, den Arzt zu finden oder umzustellen?
Umzustellen hat länger gedauert, aber ich habe sofort nach der Operation im Liegen angefangen, einfach, sagen wir mal, meinen ganzen Alltag auf links zu drehen. Ob das Suppe essen mit links ist, ob das Tischtennis spielen mit links ist oder dann zum großen Ball mit Tennis. Ich habe aus dem Stand Würfe gemacht mit links. Nur nicht schreiben. Na, das wurde mir nicht verboten, aber da wurde gesagt, dass das medizinisch auch für beide Gehirnhälften nicht so toll ist, wenn man jetzt die Schrift irgendwie noch versuchen sollte zu ändern, sondern eigentlich die mehr grobmotorischen Sachen habe ich mit links gemacht.
Du scheinst ein Mensch zu sein, der über extrem viel Selbstdisziplin und Selbstmotivation verfügt. Also wenn ich das höre, du wachst auf nach dieser Operation und das Erste, was du machst, ist im Bett liegend anzufangen, mit links zu werfen. Gab es auch mal Phasen in deinem Leben, wo du das nicht gespürt hast? Also gab es mal Phasen, wo du gesagt hast, oh, jetzt mag ich einfach mal gerade eine Woche oder vier Wochen nichts leisten müssen, nicht diszipliniert sein müssen, nicht motiviert sein müssen, sondern einfach mal nur in Anführungszeichen vor mich hin schlonzen?
Ich glaube, da bin ich auch ganz menschlich. Einmal ist es so nach Niederlagen, muss ich ehrlich sagen, dass ich da dran zu knabbern habe und wirklich dann ein Stück weit am Energielevel auch einbüße und verliere so und dann bedarf es schon wieder der eigenen Kraft, so vorwegzugehen. Und das andere ist natürlich, zweimal im Jahr haben wir längere Urlaubszeiten und das ist eine Gewohnheit, wenn man dann länger raus ist, dann ist schon so, oh ja, kann man sich auch gut vorstellen, dass das mit Familie und allem auch ein entspannteres Leben ist. Also da, das ist ganz, ganz klar, da bin ich kein Perfektionist oder jemand, der von Ehrgeiz getrieben ist. Aber wenn ich in einer Sache dann wieder richtig drin bin, dann habe ich Feuer gefangen und dann habe ich Lust.
Du hast dann noch ein Bundesligaspiel gemacht, hattest aber immer wieder Wasser im Knie und hast dann mit Anfang 20 die Entscheidung treffen müssen, deine Karriere zu beenden. Wenn dein ganzes Leben auf Handball programmiert ist und du so früh diese Entscheidung treffen musst, wie war das damals? Bist du in ein Loch gefallen oder kam sofort der Gedanke, okay, was kommt jetzt als Nächstes?
Tatsächlich hat mir geholfen, dass es einfach so ein Prozess war, durch diesen Knorpelschaden, was ich eingangs sagte, dass es nicht von heute auf morgen kommt, sondern einen begleitet in jedem Training, in jedem Tag, war ich irgendwann auch glücklich, dass ich sagen konnte, es geht nicht mehr. Es war eine Erleichterung, weil ich aber alles probiert habe. Und das hat mir für den Weg später als Trainer sehr viel geholfen. Ich wusste ja, dass ich dem Handball irgendwie treu bleiben möchte und das auch eingangs, was ich sagte, dass mein Vater natürlich irgendwo auch mein Vorbild ist, was so diese Trainerlaufbahn angeht, war für mich ja klar, ich höre mit dem aktiven Handball auf, sehr zeitig und sehr traurig auch nach so einem Hochkämpfen von einem kleinen Handballdorf bis in die Bundesliga und noch mit links umlernen und so weiter und trotzdem reicht's nicht. Das fand ich natürlich ungerecht für mich selber, aber gleichzeitig wusste ich habe alles probiert. Und das hat mir geholfen, dass ich vielleicht, wenn ich mit 25, 26 Trainer bin oder noch früher und es läuft mal nicht in der Trainerkarriere, dass ich dann nicht sage, ich werde jetzt Spielertrainer und ich werfe jetzt die Bälle selber rein und coache dazu noch. Dieses Mittel hatte ich nie. Ich wusste, dass ich aufgehört habe und dass wirklich Schluss ist. Und das hat mir schon geholfen und deswegen bin ich nicht in ein Loch gefallen, sondern habe nach einem Jahr, wo ich Urlaub gemacht habe, wo ich ein paar Länder bereist habe, dann den Entschluss gefasst, meinen zweiten Traumjob zu nochmal neu anzufangen im Studium. Das ist Lehramt. Eigentlich wollte ich immer für Sport und Geografie das abschließen und den Trainerschein zu machen.
Du hast gerade gesagt, du bist gereist, hast viele Länder bereist. Gibt's so einen Ort auf der Welt, wo du sagst, das ist mein Herzensort, da habe ich mich besonders wohl gefühlt?
Ja, sicherlich. USA-Reise war das Schönste damals. Das waren 3 Wochen, erst Ostküste und dann vor allen Dingen aber Inlandsflug zur Westküste mit San Francisco und Nationalparks, was einem total in Erinnerung bleibt. Wenn unsere Kinder ein Stück weit die Sachen vielleicht mehr erleben können, vom Alter her noch mal ein bisschen reifer werden, dann würde ich schon gern dort noch mal hin oder Richtung Kanada, diese Ecke, ja.
Um das Thema abzuschließen, mit all den Strapazen, die du erlebt hast, dieses Zurückkämpfen, Umschulen auf links, diese Operationen und dem Wissen von heute, dass es am Ende trotzdem nicht reicht, dass du trotzdem deine Karriere beenden musst mit Anfang 20, würdest du es nochmal machen? Also würdest du die Entscheidung wieder so treffen?
Ja, definitiv, weil nochmal mir das total geholfen hat, dann damit einen Schlussstrich zu ziehen und ich alles weiß, auch ausgeschöpft zu haben. Bis heute sind einfach Sachen auch noch, dass ich mit links beispielsweise das Brot schmiere. Und meine Tochter nur vom Beobachtungslernen, Anna macht das genauso, obwohl sie Rechtshänderin ist. Aber Papa schmiert es immer mit links oder hat die Gabel in der rechten Hand und schneidet halt mit links. Das ist noch übrig geblieben. Es sind so ein paar kleine Sachen und es ist witzig. Aber sicherlich bin ich sehr froh, den Trainerweg eingeschlagen zu haben.
Und dieser zweite Karriereweg, diese Trainerkarriere, begann ja dann am selben Ort, wo auch deine Spielerkarriere begonnen hat, oder? In Köthen?
Nein.
Da hast du nochmal gespielt, oder? Auf niedrigem Level, parallel
genau.
zu deinem
Lehramt. Das ist ja dann auch mit der Berufsgenossenschaft als Versicherung muss man natürlich auch schaffen, wo kriegt man eine Wiedereingliederung in den Sport dann hin. Und das habe ich bei meinem Heimatverein dann tatsächlich gemacht, weil natürlich der damalige Verein GWD Minden auch in Abstiegssorgen steckte. Und Hotti Bredemeier als Manager hat sich gesagt, naja, das Experimentierfeld pro Kopf von Rechts- auf Linkshänder müssen wir jetzt nicht direkt im Abstiegskampf hier verwenden. Vollstes Verständnis. Und bin dann nach Köthen und habe da das probiert. Und letztendlich leider, wie du sagtest, musste ich ja einsehen, dass das weiter anschwillt das Knie und deswegen war dann da Schluss. Ich habe dann aber tatsächlich den Anruf von Gerald Oberbeck, dem langjährigen Macher und Manager von Eintracht Hildesheim, bekommen, der mir die Chance gegeben hat, als Co-Trainer in der Bundesligamannschaft und als E- und A-Jugendtrainer in Hildesheim zu arbeiten. Und da habe ich meine Sachen gepackt, bin nach Hildesheim gezogen, habe gemerkt, dass dort auch eine Uni ist, und habe mich dann als Lehramt oder fürs Lehramtsstudium dort eingeschrieben.
Okay, also das ist der Grund, warum du in Hildesheim trainiert hast, studiert hast und bist ja dann nach deinem Abschluss, hast du ja noch deinen Master gemacht und deine Referendarzeit und die war dann in Magdeburg.
Genau.
Auch wieder sportliche Gründe?
Total. Also nach der Studienzeit in Hildesheim hatte ich dann die Chance zum SC Magdeburg zweite Mannschaft über Helmut Korath damals, der ja langjährig dort Trainer war mit Olaf Hase zusammen, ein sehr tolles Gespann, durfte ich die Youngsters übernehmen. Und das war für mich natürlich auch irgendwo so ein, ja, als junger, ehrgeiziger Trainer so ein Ziel mit Hoffnung, ich mache da tolle Arbeit, um irgendwann mal beim großen SC Magdeburg Trainer zu sein. Und das waren 2 schöne Jahre mit natürlich vielen jungen, ehrgeizigen Spielern. Und gleichzeitig war mir da die Chance geboten, bei der Sportrealschule im Campus Magdeburg einfach das Referendariat zu machen. Und das ist ja schon herausfordernd an verschiedenen Konferenzen, an den ganzen Unterrichtseinheiten, die man leiten muss, teilzunehmen und gleichzeitig eine Zweitligamannschaft damals zu trainieren.
Dein Leben bestand damals zu 100% aus Handball, oder? Für alles andere ist wahrscheinlich heute noch so. Nein, Familie ist heute natürlich da, das nimmt ein bisschen Platz ein.
Ich weiß nicht, ob meine Frau das abhört, aber
aber damals war es Handball,
durch und durch. Ist sehr viel Handball, das ist einfach so, das wird auch so bleiben. Aber trotzdem habe ich die Liebe meines Lebens in Hildesheim auch kennengelernt. Mhm. Und wir sind beide ab da an dann gemeinsam gereist. Und sie war in Magdeburg natürlich mit.
Also sie hat dich begleitet die ganze Zeit. Wenn wir auf deine Trainerkarriere, zum Beispiel auf die Anfänge schauen, dann stellen wir relativ viel fest, dass da viel Bewegung in den ersten Jahren drin war. Ich mache mal kurz einen Abriss. 2003 A-Lizenz, 2004, du hast es angesprochen, Eintracht Hildesheim, die beiden Jugendmannschaften und als Co-Trainer. 2005 Braunschweig, Regionalliga, 2006 Hannover, Aufstieg in die zweite Liga, 2009 Magdeburg die zweite, dann ging es nochmal nach Schwerin. Da gab es eine Insolvenz, dann 2012 nach Essen, Abstieg und dann begann die Zeit in Leipzig. Also dann kam eigentlich so eine gewisse Konstanz rein. Ja. Diese vielen Wechsel am Anfang, lagen die an dir? Lagen die am Umfeld? Also brauchtest du ein paar Jahre, um auszuprobieren, wie funktioniere ich gut als Trainer, welches Umfeld brauche ich? Oder hat sich das einfach so ergeben, dass da halt viel Bewegung drin war?
Also ich glaube, es ist nicht unnormal gewesen, wie auch als Spieler, wenn man von einem kleineren Verein kommt und sich hocharbeiten und beweisen möchte, dann über Vereinswechsel natürlich auch Schritte zu machen. Und die Zeit Magdeburg war beispielsweise 2 Jahre, aber dann auch begrenzt, weil es eine Reform gab, dass Zweitligamannschaften nicht existieren durften, wenn gleichzeitig erste Liga im gleichen Verein gespielt wird. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch nach den 2 Jahren zweite Bundesliga nicht jetzt den Schritt in die dritte Liga machen und bin zum SV Post Schwerin gegangen. Und da gab es halt eine finanzielle Insolvenz, sodass das relativ schnell begründet war, warum man da nicht länger was aufbauen konnte. Und dann habe ich aber die Möglichkeit bekommen, TuS Essen zu trainieren, ab dem 20. Spieltag, glaube ich, oder weiß nicht ganz genau, in der ersten Bundesliga. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es von Mike Hanschke damals eine total ambitionierte Mannschaft war, die zusammengestellt wurde. Dann haben wir aber den Klassenerhalt nicht gepackt. Mhm. Und dann weiß man ja, wie es läuft, da sehr viele Spieler den Verein auch verlassen, weil sie natürlich Blut geleckt haben und Interesse in der ersten Liga hatten und diese Perspektive TuS Essen wieder erste Liga sehr, sehr dunkel aussah. Hat sich leider auch bis heute bestätigt, dass zweite Liga auch gerade das richtige Feld ist, aber es war halt nicht einhergehend mit meinen Zielen. Und da hatte ich ein sehr schönes Treffen mit Stefan Kretschmer und mit der Überzeugung, was in Leipzig aufgebaut werden sollte.
Ah, okay, also Stefan war derjenige, der dich kontaktiert hat, nicht Carsten Günther?
Beide.
Okay.
Beide haben mich kontaktiert, aber das erste Treffen gab es mit Kretsche in Düsseldorf im Hotel, weiß ich noch, wie heute, wo wir beide gesprochen haben und mein Herz ganz schön gebebt hat vor dem Treffen. Aber ich war sofort Feuer und Flamme, weil diese Mischung aus natürlich Kretsches Persönlichkeit und seiner Erfahrung und Vision mit dem SCDFK Leipzig und Carsten Günthers Ehrgeiz, das war unschlagbar in dem Moment. Und ich konnte, nur wenn wir über einen Vertrag verhandelt haben und ich habe nochmal eine Frage gehabt, habe ich 2 Minuten später eine Rückantwort per E-Mail bekommen. Also da gab es kein Taktieren oder irgendwas, es war offenes Visier und es war dort Liebe auf den ersten Blick.
Kannst du mit Menschen umgehen, die taktieren, oder brauchst du Menschen, die mit offenem Visier agieren?
Ist mir lieber, aber musste ich lernen, umzugehen.
Du warst 35 Jahre alt, als du angefangen hast, in Leipzig zu trainieren. 2013. War dir das bewusst, dass das verdammt jung ist?
Es war mir egal, weil ich viele Erfahrungen sammeln durfte vorher und ich schon der Überzeugung war, ich bin sehr selbstkritisch, aber ich war schon der Überzeugung, dass ich das packen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn ich eine Mannschaft zur Verfügung gestellt kriege, die in der ein gewisses Potenzial schlummert, was ich wirklich wecken darf und peu à peu nach vorne bringen darf. Und das ist toll aufgegangen.
Mhm. Und dann hast du in dieser Zeit in Leipzig 2016 nämlich auch geheiratet, du hast es vorhin schon gesagt, einen Tag vor Weihnachten, weil du gesagt hast, okay, jetzt haben wir eh schon zwei Feiertage am 24., jetzt haben wir den nächsten da auch noch ran, oder auch, weil du wusstest, okay, 23. ist potenziell ein Tag, wo man wahrscheinlich als Handballtrainer häufiger zu Hause ist als jetzt irgendwie mitten im April oder Mai, oder gab es nur den Termin? Wie kommt man darauf, einen Tag vor Weihnachten zu heiraten?
Ich weiß nicht, oder war es steuerlich? Dass es noch 2016 sein muss.
Zumindest eine ehrliche Antwort.
Nee, es ist aber tatsächlich wirklich so, dass wir nach einem schönen, einprägsamen Datum gesucht haben, mhm, und wir so schon in Richtung Jahresende gingen, einfach von der Planung her, und uns sagten, lass uns das davor machen am 23. Das passt gut. Mhm. An unserem Hochzeitstag werden wir jetzt in Zukunft immer wieder essen gehen und dann läuten wir den 24. ein, deinen Geburtstag danach und das Weihnachtsfest. Also das haben wir gemacht, hatten damals im Golisser Schlösschen in Leipzig bei tollstem Wetter geheiratet, obwohl es Winter war. Bei Sonnenschein weiß ich noch wie heute, war wunderschön, das aber im kleinen Kreis, und hatten dann nochmal im Sommer eine sehr große Hochzeit im Freien gemacht.
Wie dankbar bist du dafür, dass deine Frau diesen ganzen Weg mitgegangen ist? Und damit meine ich nicht nur die vielen Ortswechsel, sondern eben auch das Leben als Frau neben einem Menschen, der sich zu, ich sage mal, 99,9% diesem Sport verschrieben hat. Das ist ja nicht einfach.
Nein, das ist sehr herausfordernd. Und Sabrina bin ich total dankbar, dass sie nicht ihr Leben aufgibt. Das macht sie auch nicht. Sie hat auch richtig viele schöne und auch positive Seiten damit, aber es ist schon so, dass sie nicht weiß, wie lange wir an einer Stelle sind in, sagen wir mal, Deutschland, und sie ein Mensch ist, der sehr viel Wert auf soziale Kontakte legt, ob das unsere Nachbarschaft ist, ob das ihr Arbeitsumfeld ist, sie ist auch Grundschullehrerin, ob das ihre Pflege ihrer Freundinnen auch ist aus der Studienzeit, aus der Kinderzeit. Also jeder Wohnortswechsel ist für sie schon ein Einschnitt. Mhm. Und das, sag mal, immer wieder mich dort zu unterstützen und nicht gegenzureden, sondern das auch zu wissen, wen sie geheiratet hat, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Mhm. Und ja, Gott sei Dank läuft es ja gerade so, dass wir nicht über einen Wechsel nachdenken müssen.
Absolut, absolut. Du bist dann in der Saison 2015-16 auch zum Trainer der Saison gewählt worden in Leipzig. Konntest du diese Auszeichnung für dich annehmen, wertschätzen? Weil manchmal gibt es ja so Situationen, man kriegt ein Kompliment gemacht und fängt dann an, sich zu rechtfertigen. Ah, so gut war das alles gar nicht und ich hatte nur Glück. Wie war das bei dir damals? Konntest du das mit vollem Herzen annehmen?
Eher Ersteres, was du so sagst. Ich glaube, dass wir damals mit Leipzig für viel Furore nach dem Aufstieg gesorgt haben, schon mit dem ersten Spiel gegen Hamburg und Last Second Sieg gegen Magdeburg zu Hause. Das waren so verschiedene Highlights, wo ein Aufsteiger normalerweise untergeht und wir echt eine Euphorie sehr schnell entfachen konnten und uns nie mit dem Thema Abstieg so wirklich beschäftigen mussten, sondern ja sehr schnell dann schon in den Mittelfeldbereich so vorkam. Aber das war eine tolle Leistung zusammen und trotzdem gefühlt nichts Außergewöhnliches, was für mich ein Trainer des Jahres aber sein müsste.
Mhm. Wie viel von dieser Auszeichnung hast du dann vielleicht auch anderen Menschen zugeschrieben, deiner Mannschaft, Carsten Günther, Stefan Kretschmer, dem Umfeld?
Ja, also sehr viel. Das steht fest, weil Leipzig hat sich komplett über Identität, volle Hingabe identifiziert. Das waren super Austauschrunden damals, die wir hatten in dieser Dreierkonstellation. Es war eine Mannschaft, die sicherlich von den Spielernamen nicht die bekanntesten hatten, aber sich über diesen Teamgeist, über Tempo, über Leidenschaft da ja, reingekämpft hat und viele Herzen erobert hat. Und dementsprechend, das war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt.
Du hast bei Schmiso im Podcast dann erzählt, dass du in der Zeit in Leipzig nicht wirklich viel von der Stadt gesehen hast, aber zum Ende dann nochmal eine Stadtrundfahrt gemacht hast. Damit du zumindest nach 4 Jahren Leipzig das Gefühl hast, irgendwas zu kennen? Oder woher kam dieser Impuls, ich mache jetzt noch eine Stadtrundfahrt zum Abschluss?
Naja, ganz so war es nicht, okay. Weil als Trainer vom SCDFK war natürlich die Arbeit, das Arbeitspensum sehr hoch und intensiv, und mit wachsendem Interesse wachsen ja auch Sponsorenanfragen und verschiedenste Termine drumherum. Und das hat man schon gespürt. Und da war ich immer froh, und da lege ich auch viel Wert drauf, wenn wir ein Stück weit im Grünen wohnen, ein bisschen Erholungsmöglichkeiten auch sind und nicht mitten dort im Wuhling. Mhm. Aber als ich Bundestrainer wurde, hat sich ja der Workflow komplett verschoben. Also es ist ja einer der entspanntesten Berufe, was die Zwischenzeit angeht, bevor wieder ein Lehrgang ansteht. Und da konnte ich die Stadt natürlich deutlich mehr genießen.
Dann kommen wir jetzt zu genau diesem Punkt in deinem Leben. 2017 bis 2020 warst du deutscher Bundestrainer. Kannst du dich noch erinnern an den Tag, als dieses Thema auf dich zukam? Also irgendwer muss dich ja angerufen haben, mit der Idee konfrontiert haben, wahrscheinlich was Bob, könnte ich vermuten. Was war das für ein Tag und was hast du gedacht, als du das Telefonat beendet hast?
Ich war zu Hause und war gerade auf dem Weg, wirklich den Müll rausbringen. Und meine Frau ruft nur, dass mein Telefon klingelt. Und Bob Hanning stand auf dem Display. Und ich bin rangegangen und wusste nicht richtig, worum es ging. Ob das Interesse der Füchse Berlin aufgrund der Arbeit, die wir in Leipzig so gebracht haben, gestiegen ist. Weil das immer mal so ein bisschen durchschimmerte damals. Oder was das Thema ist. Und da hat mir Bob gesagt, dass Dagor ein Angebot aus Japan hat und die Möglichkeit hat, wirklich kulturell nochmal was anderes zu machen und auch einen neuen Impuls einfach braucht oder verspürt, und dass er mich vorschlagen möchte als Bundestrainer und dass er das gern möchte. Ja, das war eigentlich so das Telefonat. Ich weiß nicht, ob ich die, wie im Film, die Mülltüten habe fallen lassen, aber es war ein großer Einschnitt, und ab da an keine schöne Zeit, was den Kopf anging. Keine schöne Zeit, weil ich eine Liebe auf den ersten Blick hatte mit dem SCDFK Leipzig, nicht fertig war. Wir hatten das Ziel, uns zu etablieren und irgendwann nach Europa zu kommen. Und gleichzeitig die Chance als, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich war.
2017 müsstest du kurz vor 40 gewesen sein, ja. Wenn du 78 geboren bist, ne?
Richtig.
Ja, 39?
39. Da eine Chance zu haben, Trainer von Deutschland zu werden, mit Aussicht auch einer Heimweltmeisterschaft 2019. Und in so einem Spannungsfeld dann eine Entscheidung zu treffen, wo eigentlich vom ersten Telefonat an klar war, ich kann das nicht absagen. Ich möchte das natürlich machen. Natürlich, wer möchte das nicht? Deutscher Bundestrainer werden, die besten Spieler trainieren, international Erfahrungen sammeln etc. Aber auf der anderen Seite halt meinen Weg in Leipzig zu verlassen und damit auch jeden Tag natürlich konfrontiert zu werden. Also so schön wie der Anruf war von der Wertschätzung, so viel Chaos hat es danach im Kopf einfach hinterlassen.
Ich glaube, gerade wenn, was du gerade sagtest, wenn man diesen Weg in Leipzig eben für sich noch nicht beendet hat, also wenn man das Gefühl hat, wir haben hier eigentlich noch ein paar Schritte zu gehen, ich glaube, dann ist es noch mal schwieriger. Ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das geschafft, was wir uns vor 5, 6 Jahren vorgenommen haben, ist es, glaube ich, leichter zu sagen, okay, jetzt übergebe ich mein Baby an jemand anderen und mach meinen Weg weiter.
Richtig, ja.
Wie lange hat es denn gebraucht, bis du die Entscheidung getroffen hast, dass er dich vorschlagen kann? Oder hast du direkt in dem Telefonat gesagt, ja, ja?
Nein. Okay. Nein. Das hat wirklich gedauert. Das war ja auch noch, war ja keine schöne Zeit. Auch emotional geprägt, weil ich einfach ein emotionaler Mensch bin und mit vielen Momenten des Hin und Hers. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange es gedauert hat, aber es waren gefühlt 4, 5, 6 Wochen.
In denen du wahrscheinlich auch viele schwierige Gespräche führen musstest mit mit Carsten, mit ganz Stefan. Genau. Gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, nee, ich mache das auf gar keinen Fall, ich bleib hier? Also war das wirklich immer so?
Nein, innerlich war es von Anfang an so, dass ich...
Dass du das wolltest.
Dass ich es wollte und dass ich irgendwie gedacht habe, wie kann ich es machen? Mhm. Und wie kann ich es erfolgreich machen? Und das wäre doch so cool und so weiter. Und gleichzeitig war aber der Gewissensbiss, wie du sagtest, Leipzig ist so toll und ans Herz gewachsen, das kann ich nicht verlieren. Warum habe ich den Anruf bekommen?
Ja. Hättest du nicht einfach jemand anders anrufen können? Bring mich doch jetzt nicht in so eine Situation. Kann ich total nachvollziehen. Hatte ich tatsächlich auch schon in meinem Leben so eine Situation, wo eigentlich alles schön ist und man gar nicht darüber nachdenkt, sich zu verändern, und dann kommt ein Anruf, der ja einen ganz schön beschäftigt und wo der Kopf ganz schön zu arbeiten hat, und irgendwann muss man dann halt eine Entscheidung treffen. Hast du sie rückblickend betrachtet mal bereut?
Nein. Okay. Nein, das habe ich definitiv nicht. Was ich eingangs sagte, dass der größte Faustpfand ist auch meine Entwicklung, die ich daraus ziehen durfte, auch wenn ich es gern weitergemacht hätte und ich der Meinung bin, dass wir auf dem richtigen Weg waren, aber natürlich einen verdammt schweren Start hatte, zum Großteil auch selbst verschuldet. Aber was ich daraus gelernt habe, welche Menschen ich kennenlernen durfte, auch den ganzen DAB, die Nationalspieler, die Mitarbeiter, das war die Turniere, das war eine fantastische Zeit. Das will ich nicht missen und das hilft mir auch jetzt in der Bundesliga-Trainerzeit.
Magst du darüber sprechen, an welchen Punkten du heute sagst, vielleicht selbst verschuldet, der schwierige Start?
Ich habe den Start selbst verschuldet, ja. 2018, weil ich aber ich kann mir keinen Vorwurf machen, weil ich in Leipzig einfach durch sehr viel Akribie und durch sehr viel Training und das Wort, was dann zum Unwort des Jahres wurde, akribischer Perfektionist, Erfolg hatte. Mhm. Und darum dachte ich natürlich ganz einfach, wenn ich die deutsche Nationalmannschaft damals analysiert habe, ja, aber die müssen in der Abwehr das noch machen und das können wir verbessern und im Tempospiel ist das nicht ganz klar etc. Und bin einfach so naiv, ehrgeizig rangegangen. Was ich aber, wovon ich gar keine Ahnung hatte, war wirklich, wie mental und physisch belastet sind diese Spieler bis zum Sonntag, Spieltag, und kommen Montag zu dir ins Hotel. Hotel habe ich ja belassen, nicht Sportschule oder irgendwas anderes zurückgekehrt. Das hat ja Dago auch alles sehr gut eingeführt. Das war auch alles top, aber bei mir war mehr und mehr, um wieder eine Leistungssteigerung zu erzielen. Und auf dem Weg habe ich die Spieler überhaupt nicht mitgenommen und überhaupt nicht erreicht, sondern ich habe ja eher eine Wand dazwischen aufgebaut, dass sich arrivierte Spieler sagen, gut, jetzt haben sie anscheinend so einen Wundertrainer hier geholt, der mit jungen Jahren hier die Chance hat, international noch gar nichts vorzuweisen hat, nur weil er Leipzig gut gemacht hat, der soll mal beweisen, was er hier kann. Das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle gespürt. Und da war für mich aber extrem wichtig, nach so einem Turnier auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, die richtigen Mittel jetzt einzuleiten in meiner Reflexion. Was kann ich wirklich verbessern, dass Mannschaft und Trainer ein eingeschworener Haufen werden, soweit das geht als Bundestrainer. Du hast immer ein gewisses Alleinstellungsmerkmal als Bundestrainer, weil du einfach aus einem Riesenpool nominieren kannst. Aber so eine Nationalmannschaft ist halt auch sehr sensibel und so ein Mannschaftsgeflecht und ein Mannschaftsrat ist auch sehr sensibel. Das heißt, die Leute besser, näher kennenzulernen, das Vertrauen von ihnen auch zu bekommen und gegenseitig zu spüren und dann vielleicht lieber auch mit einer guten Stimmung, aber auch mit vollster Hingabe dann von den Leuten, als mit zu viel Taktik zu glänzen. Das war auch ein Lerneffekt.
Jetzt hast du gerade gesagt, einer der größten Unterschiede zwischen Vereinstrainer und Bundestrainer, hattest du eingangs unseres Gesprächs gesagt, ist, dass man natürlich einen ganz anderen Arbeitsrhythmus hat. Das heißt, du hattest plötzlich Zeit.
Richtig.
Hat sich das direkt im ersten Moment gut angefühlt oder musstest du das erstmal lernen, Zeit zu haben, Zeit für dich zu nutzen?
Also das hat sich super angefühlt.
Okay.
Und ich glaube, wenn ich Fotos aus der Zeit sehe, ich sah noch nie so entspannt aus und nie wieder wie damals, ohne Falten. Nein, also du hast halt die Möglichkeit, sehr, sehr viel selbstständig zu planen. Natürlich kann ich komplett durch Deutschland fahren und mir jedes Spiel live angucken, Spieler treffen, Manager treffen, verschiedene Shows natürlich auch besuchen und den Handball auch helfen, weiter zu vermarkten. Oder ich gucke es mir halt auch im Fernsehen an und am Ende interessiert es keinen, wenn ich keine Medaille hole. Also ich muss so oder so erfolgreich sein. Ich muss halt überlegen, wie strukturiere ich meine nächsten Monate, um mit der Mannschaft wirklich um die Medaille spielen zu können. Und das waren verschiedene Lernprozesse, aber sehr stressfrei und ganz anders als Bundesliga-Trainer, weil was du heute nicht geschafft hast, hat halt auch den nächsten Tag nicht so viele Leute interessiert. Ich hätte es halt auch übermorgen machen können. Mhm. Es war halt so.
Weil am Ende wichtig ist, dass das Ergebnis so stimmt und nicht den Weg dahin, den konntest du für dich selber.
Hat aber zu meiner Arbeitseinstellung ja nicht gepasst und deswegen war ich ja auch in vielen Hallen präsent und habe viele Spieler besucht und habe individuelle Pläne und Videos verschickt und gleichzeitig das aber angewendet, was ich sagte, nicht zu viel zu wollen, sondern wirklich zu schauen, wie können wir hier mit einer guten Atmosphäre Lust auf Erfolg haben. Mhm.
Dann kam die Entlassung 2020 nach der EM.
Das war jetzt ein Break.
Ja. Das war wirklich ein harter
Break. Also 2019 war noch dazwischen, es war eine sehr schöne Heim-WM.
Okay, dann. Sorry, wir sprechen über 2019, du hast völlig recht. Es tut mir leid.
Nein, das war nur der Cut nach 2018 natürlich, dass wir da unterm Brennglas waren. Mhm. Wie ist unsere sportliche Leistung, wie ist auch das Verhältnis etc.? Und da finde ich, ist ja nicht mit einer WM heutzutage vergleichbar. Wir hatten ja Gruppengegner von Frankreich, Spanien, Kroatien, Russland und so weiter. Mhm. Brasilien, die damals auch sehr gut waren. Es war kein Selbstläufer. Mhm. Was wir aber als Mannschaft dort, wie wir da geschlossen aufgetreten sind, wie wir wirklich gefightet haben, was Uwe Gensheimer für eine tolle Kapitänsentwicklung von der Persönlichkeit in dem Turnier getragen hat, das fand ich halt fantastisch. Und bleibe ich dabei, nach einer Vorrunde in Berlin, wo wir schon gute Ansätze hatten, viel Euphorie schon mitgebracht haben, aber auch unglücklich im Ergebnis waren mit dem Last-Second-Tor gegen Frankreich oder Russland. Dann aber Glück hatten, dass Brasilien auch Russland schlägt und dementsprechend haben uns die Punkte nicht wehgetan. Haben wir eine ganz tolle Hauptrunde in der Köln Arena gespielt vor unseren Fans. Und leider war es damals eine WM in beiden Ländern, Dänemark und Deutschland, weil ich der festen Überzeugung war, bleiben wir in Köln und wir waren dort ungeschlagen gegen Kroatien, Spanien etc. Wäre einiges drin gewesen. Trotzdem war es war unglücklich dann mit einer Halbfinalniederlage in Hamburg gegen Norwegen und gegen Frankreich um Platz 3 in Herning führen wir mit 4 Toren und haben Buzzerbeater von Karabatic am Ende, wo Matze Musche, weiß ich noch, auf P gespielt und wir kriegen keinen Freiwurf-Pfiff und sie machen den rein und da merkt man, wie schnell es erzählt ist, wie es im Sport läuft. Hast du das Quäntchen mal für diese Bronzemedaille in dem Moment, die wir verdient hätten von der ganzen Leidenschaft, die wir da gebracht haben, oder hast es eben nicht? Aber trotzdem war ich mit dem Weg, mit der Entwicklung, mit der Begeisterung total im Reinen und einverstanden. Und das haben wir dann auch über weite Strecken bei der EM 2020 in Österreich gezeigt.
Kommt dir das in der Außenbetrachtung manchmal zu kurz, der Weg zu einem gewissen Ziel? Also genau das, was du eben beschreibst. Ihr habt einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Weg gehabt bei diesem Turnier 2019. Am Ende steht ihr aber eben ohne Medaille da. Kannst du für dich beides voneinander trennen? Also kannst du den Weg sehen und ihn loslösen von dem am Ende Ergebnis? Und wie nimmst du das in der Außenbetrachtung wahr? Messen wir in Deutschland, also gerade wir Journalisten, Erfolge zu sehr an Metallscheiben, die wir in die Luft hängen oder Pokale, die wir in die Luft strecken?
Ja, klar bleibt das stehen und das ist dann auch leicht zu sagen, der ist Silbermedaillengewinner und so weiter. Das hat schon mal eine andere Wirkung und in Deutschland ist das nicht unwichtig. Bei mir geht es um den Weg, aber ich bin ja von dem Weg überzeugt gewesen, dass mit fortlaufender Zeit und ich hatte ja ein Vertrag auch irgendwann wir uns in dieser Weltspitze total festigen. Da braucht man aber auch das Quäntchen Glück und natürlich auch etwas Zeit, umso mehr als Bundestrainer, weil die Lehrgänge einfach auch geringer sind. Trotzdem wächst man von Turnier zu Turnier dort mehr rein. Und das meinte ich, gezeigt zu haben, dass wir da begeistern können zusammen und dass eine Einheit zwischen Mannschaft und Trainer auch war. Aber das Thema war ja, wie der Anruf von Bob damals, dass ich natürlich als sehr junger Nationaltrainer ohne internationale Vorerfahrung diese Chance bekomme, die ich für meine Persönlichkeit nicht absagen wollte, weil das einfach eine Riesenchance auch war. Aber gleichzeitig wusste ich, dass ich damit natürlich in der gesamten Öffentlichkeit nur mit einer Medaille überzeugen konnte. Ja. Und das ist schade, aber nochmals hat mich geprägt und ich bin auch der Meinung, hätten wir dort weitergemacht, wären die Chancen definitiv gestiegen.
Aber die Entscheidung wurde anders getroffen. Der DHB hat sich entschieden, den gemeinsamen Weg zu beenden 2020. Wie ging es dir mit dieser Entscheidung? Also du hast ja schon ganz klar gesagt, du warst davon überzeugt, dass ihr in die richtige Richtung gegangen wärt. Sprich, da ist wahrscheinlich viel Enttäuschung gewesen, aber auch Wut ein Stück weit? Oder wie hat sich das angefühlt? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, furchtbar. Ich weiß auch den Tag noch, als ich den Anruf bekam und habe das wirklich als, obwohl es nicht der April war, als Aprilscherz vermutet.
Okay. Also bist du aus allen Wolken
gefallen? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Mhm. Es war nicht vorhersehbar, weil wir in diesem Turnier eine Leistungssteigerung nachgewiesen haben und vor allen Dingen dann noch den 5. Platz gegen ganz starke Portugiesen mit 7. Feldspieler und Co. erreicht haben. Also es war für mich sportlich nicht der nachvollziehbare Grund, auch wenn eine Medaille gefehlt hat, trotzdem bei einer objektiven Betrachtung ohne 7 Spieler, die abgesagt hatten und was wir dort gespielt haben und wie viele Millionen uns auch wieder aufgrund der Art und Weise, wie wir begeistert haben und wie wir rübergekommen sind, auch gespielt haben, war für mich nicht nachvollziehbar. Aber das waren sicherlich die schwersten Momente, die man da hatte, dass auch dann nochmal bei unserer Medienlandschaft schnell meiner Frau zu sagen, also es stand bei ihr schneller auf dem Handy, was Push-Nachricht angeht, als was ich sie anrufen konnte.
Wow.
Und das war die nächste sicherlich Enttäuschung.
Na klar.
Dass es sehr schnell, nachdem es mir verkündet wurde,
auch in die Öffentlichkeit
rausgeschickt wurde. Dann kam Corona und dementsprechend sehr viel Zeit wirklich auf Reflexion, aber auch Neuausrichtung zu gehen. Und nochmal, ich bin trotzdem dankbar für die Zeit. Ich habe da viel mitgenommen und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht.
Reflexion ist ein gutes Stichwort. Du hattest dann die Zeit, dich zu reflektieren. Du hast dich auch sehr stark reflektiert. Das ist ja zum Beginn unseres Gesprächs schon rausgekommen, dass dich diese Zeit als Bundestrainer dann auch als Vereinstrainer verändert hat. Stichwort freudbetontes Training beispielsweise. Hast du das komplett allein gemacht, diese Selbstreflexion, oder hast du Menschen oder Mittel, Instrumente gehabt, die dich auf diesem Weg unterstützt haben?
Ich habe vom damaligen Hockey-Nationaltrainer Bernhard Peters die Chance gehabt, etwas zu lernen, mich persönlich mit ihm öfters auszutauschen, zu treffen und über ihn einen tollen Kontakt zu einem Sportpsychologen zu bekommen, der mir hilft, mich selber besser zu coachen.
Heute noch.
Und das ist ebenfalls ein tolles Ergebnis aus der Bundestrainerzeit. Er war meine mentale Unterstützung während der Bundestrainerzeit ab 2019 und ist es bis heute noch. Obwohl er viele andere Athleten zeitlich jetzt gar nicht mehr machen konnte. Und über diese Begegnung und über diesen Austausch bin ich unglaublich happy und das hat mich nochmal nach vorne gebracht.
Selbstreflexion ist ja im Ergebnis was total Positives, aber der Prozess ist ja nicht einfach. Also jeder, der das mal wirklich intensiv gemacht hat, sich mit sich selbst und vielleicht auch seinen Fehlern auseinanderzusetzen, weiß, dass es oft Situationen gibt, in denen es nicht schön ist und sich auch nicht gut anfühlt. Ist es dir schwergefallen, in dieser Phase eigene Fehler einzugestehen?
Aufgrund der Entscheidung, wie sie getroffen wurde und ich sie sportlich nicht so nachvollziehen konnte, ist es mir schwer gefallen, weil man natürlich dann auch mal schnell mit dem Finger auf Politik und was anderes zeigt. Aber es hat mir ja nichts gebracht, sondern ich wusste ja, dass das nicht jetzt mein Ende sein sollte auf an der Trainerbank, sondern dass ich diesen Job als Bundestrainer verdammt gern gemacht habe. Aber ich auch wusste, dieser Einstieg wieder in der Handball-Bundesliga ist für mich natürlich total lukrativ. Nicht jetzt nur, weil ich jeden Tag mit den Leuten arbeiten kann. Das war auch schön, ein bisschen Freizeit zu haben und bei den Turnieren vor allen Dingen hart zu arbeiten. Aber vor allen Dingen, dass ich meiner Leidenschaft wieder nachgehen kann und das mit dem verbesserten Christian Prokop. Und das war mir wichtig und darum habe ich mir externe Hilfe genommen, die, wie gesagt, bis heute total andauert, aber auch gelernt selber in meinen Augen mir vom Gefühl her gut zu vertrauen und gute Entschlüsse einfach zu fassen.
Du hast ein Jahr Pause gemacht zwischen Nationaltrainer und dem Beginn hier in Hannover. War das eine bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, ich brauche dieses Jahr auch für mich, oder hat sich das einfach ergeben?
Ja, ich hatte nicht gleich den einen oder anderen Anruf danach und dann kam ja auch die Corona-Zeit sehr schnell. Ja. Ich glaube, die Entlassung war im Februar 2020
und im März ging's
und
los.
Im März ging's los. Mhm. Also dementsprechend.
Klar, waren die Möglichkeiten
war da nicht
natürlich
viel,
auch.
Viel Zeit, ja.
Mhm. Das heißt, du hast zum ersten Mal in deinem Leben, also hast vorher ja schon ein bisschen mehr Zeit gehabt als vorher, aber wirklich richtig viel Zeit gehabt. Also wirklich ohne konkrete Aufgabe. Ich nehme an, du wirst Aufgaben gehabt haben, die du dir gesucht hast, aber eben nicht. Ne? Hat auch das dich verändert? Nochmal?
Das hat mir nur einen besseren Ausgleich gegeben, weil ich gemerkt habe, wenn wir beispielsweise jetzt uns ums Essen kümmern und wir nehmen uns Zeit, zusammen mal zu kochen, was man in diesem stressigen Bundesliga-Alltag viel zu wenig macht, ist das für mich eine totale Erholung, kopfmäßig mit der Familie. Das versuchen wir ein-, zweimal die Woche bis heute hinzukriegen. Das war aber vor allen Dingen in der Corona-Zeit, wo das Wert legen auf das Miteinander, auf ein gutes Essen, sich Zeit nehmen dafür. Das ist bis heute, das konnte man ein Stück weit rüber retten. Mhm. Und nochmal, was mache ich mit dem eigenen Körper? Dadurch, dass ich natürlich immer wenig Sport gemacht habe, wenn ich selber anleite, wenn ich immer in der Halle stehe oder im Videoraum oder in Gesprächen bin, dann hast du nicht mehr so groß das Bedürfnis oder die Lust, nochmal Zeit zu investieren am Tag für dich selber. Aber das ist halt extrem notwendig, um in dieser Balance zu bleiben, um wirklich nicht gereizt zu sein, zu schnell. Und das habe ich mir auch bis heute gesagt. Also ich fahre unglaublich gerne Fahrrad. Soweit das Knie das hergibt, jogge ich auch ein-, zweimal die Woche. Achte auf die Ernährung und so weiter. Also das, was man machen kann, und fühle mich damit aber auch stärker oder besser.
2021 ging es dann hier los in Hannover. Warum hast du dich für Hannover entschieden? Was hat dich gereizt an dieser Aufgabe?
Also es waren gute Gespräche mit Sven-Sören Christoffersen, der mich in Leipzig besucht hat und wir ja den Plan mal besprochen haben, wo er Hannover sieht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Mhm. Dazu hat mir die Lage der Stadt, die Situation mit der Halle, was sind das für Potenziale, hier erstmal von außen draufschauen, gut gefallen. Und ich fand auch beim Besuch der Geschäftsstelle, dass hier ein sehr junges, ehrgeiziges Team so am Werk ist. Und das alles zusammen fand ich als Wiedereinstieg, sagen wir mal, nach der Entlassung als Bundestrainer sehr verlockend. Natürlich ist es familiär auch schön. Meine Frau kommt aus Niedersachsen, ist wie gesagt Grundschullehrerin, hat hier auch die Chance gehabt, eine gute Stelle zu bekommen. Das ist alles nicht unwichtig. Das hat dazu geklappt. Und ja, nach einem ersten holprigen Jahr ging dann Gott sei Dank die Entwicklung richtig los.
Erstes holpriges Jahr ist ein gutes Stichwort, aber wahrscheinlich nicht so, wie du jetzt gerade denkst. Du bist mit einem gerissenen Außenmeniskus im rechten Knie nach Hannover gekommen und hast hier deine Arbeit als Trainer begonnen. Wie konnte das denn bitte passieren?
Tja, durch ehrgeiziges Fußballspielen, was ich nicht kann, kurz vorm Umzug. wirklich mit meinem Sohn haben wir noch gespielt und beim Schießen dachte ich, ich kriege hier ein Messer ins Knie gerammt und ja, leider Meniskusriss und dann musstest du dich noch operieren lassen und kommst hier mit Gehhilfen an. Mhm. Das war natürlich passend. Der entlassene Bundestrainer auf Krücken, Ex-Bundestrainer auf Krücken.
Ich wollte sagen, es gibt gewisse Zeitungen da draußen, die, wenn sie dieses Bild gehabt hätten, kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie die Schlagzeile dazu ausgesehen hätte. Gott sei Dank hat es keiner mitbekommen.
Ja.
Und trotzdem hast du dann, ihr habt dann in der Vorbereitung ein Tischtennisturnier gespielt. Du hattest noch eine Schiene und hast sie trotzdem alle platt gemacht, hast trotzdem dieses Tischtennisturnier gewonnen.
Ist aber die einzige Sportart neben Handball, die du ich kannst. Gut kann und dann hole ich mir da mal Selbstbewusstsein. Nein, das macht Spaß und das ist wirklich so, dass wir auch früher als aktive Profis häufig Tischtennis gespielt haben, so von der Reaktionsschnelligkeit, ich das bis heute gern mache und wie gesagt, so kleine Wettbewerbe als Mannschaft in der Wintervorbereitung, in der Sommervorbereitung haben wir Tennisturniere, bauen wir einfach mit ein.
Was bei dir auffällt, ist, dass du in Hannover im Prinzip den gleichen Weg weitergegangen bist, den du ja auch in Leipzig gegangen bist. Also junge Spieler vor allem zu entwickeln. Liegt das daran, also ist dir das ein besonderes Anliegen oder eine besondere Motivation, weil du eben selbst als sehr, sehr junger Mensch, egal ob jetzt als Spieler oder als Trainer, so intensiv gefördert worden bist?
Ich weiß, dass mir das sehr gern angeheftet wird und natürlich will ich das auch nicht von der Hand weisen. Es macht mir natürlich Spaß, mit Spielern zu arbeiten, die ihr Potenzial noch ausschöpfen wollen und die wirklich an der Weiterentwicklung interessiert sind. Und das ist ja auch der Schlüssel für den Erfolg in der stärksten Liga der Welt. Also die Liga ist ja so ausgeglichen, dass wenn wir es nicht schaffen, jeden Spieltag richtig griffig zu sein, dann werden wir Punkte lassen. Mhm. Und das, auch wenn sie die Konstanz noch nicht haben, verkörpern natürlich viele junge Spieler mit, die nach vorn kommen wollen. Aber ich wehre mich dagegen, dass ich irgendwie nur mit jungen Spielern kann.
Also du magst das, dieses Klischee nicht.
Das Klischee mag ich gar nicht. Mhm. Nein, weil es auch nicht stimmt. Mhm. Und weil auch die Nationalmannschaftszeit und die schöne Zeit auch, der Besuch bei Uwe in Paris, danach unser Verhältnis zwischen Kapitän und Trainer, und die Wandlung auch mit Peke, wo ich sehr froh und auch, wenn ich ihn immer wieder sehe, sehr stolz drauf bin, wie wir uns jetzt in die Augen schauen können und erzählen können, wie das 2018 war und wie sich das dann entwickelt hat. Das sind alles Führungsspieler, wo es mir ja sehr viel Spaß macht, einfach wie das sich entwickelt hat und dass auch hier im Verein diese tolle Herausforderung ist. Und Marian Michalczyk ist ein Spieler, der sehr viel Gehör findet und dem man gut auch händeln muss zusammen, ne, dass das alles gut funktioniert und das wäre zu einfach gedacht. Der Prokop holt sich hier nur Spieler, die laufen können und dann wird das schon.
Ja, es reduziert dich letztendlich auch ein Stück weit, solche Aussagen, ne?
Ja, aber ist nicht die Wahrheit.
Mhm. Zeitgleich mit dir kam ein Spieler hier nach Hannover, den du aus deiner gemeinsamen Zeit in Leipzig schon kanntest und ein Stück weit auch aus der Zeit als Bundestrainer und der hat uns einen kleinen Gruß für dich dagelassen.
Hallo Annette, hallo Christian. Ja, ich steuere gerne was zu eurer Folge bei. Tatsächlich, Christian, bin ich sehr dankbar darüber, dass wir sowohl in Leipzig als auch in Hannover so gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, ist das schon Wahnsinn, wie gut das handballerisch einfach zusammengepasst hat. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass wir in Hannover auch nochmal so gut miteinander arbeiten können. Wir haben ja auch im Vorfeld viele Gespräche darüber geführt, ob das möglich ist, ob das nochmal so funktioniert. Und ich glaube, die Tiefe der Zusammenarbeit war, nachdem was alles in den Jahren passiert ist, nochmal eine ganz andere als in Leipzig. Natürlich soll ich eigentlich was Lustiges erzählen. Fakt ist aber auch, es gibt Dinge aus Mannschaftsfahrten und aus Abenden nach Spielen, die auch genau da bleiben sollen. Von daher verzichte ich darauf. Ich würde stattdessen lieber einfach mal eine Frage reinschmeißen, weil ich das oft gefragt werde von Leuten. Viele Leute interessiert, Christian, warum du erfolgreich bist. Und ich würde gerne das von dir beantwortet wissen. Ich gebe auch gleich mal meine Meinung dazu ab, aber ich fände es schön, wenn du die Leute mal in deinen Kopf reinlässt. Liebe Grüße.
Also, Basti Roschek stellt die total einfach zu beantwortende
genau
Frage.
So ist es.
Christian Prokop, warum bist du eigentlich erfolgreich? Ich verrate vorweg, er hat auch eine Antwort dazu geschickt.
Echt?
Die hören wir uns gleich auch noch an, aber erst bist du dran.
Boah. Was verdammt du? Schwer, weil
über sich selber zu sprechen ist
genau,
ja
genau, ist halt so, das müssen wirklich andere beurteilen. Ich möchte immer ein Trainer sein, mit dem die Spieler durchs Feuer gehen, den sie einfach mögen und wo sie wissen, Der brennt dafür, der geht mit Leidenschaft voran und der zündet uns an und wir ihn. Also wir sind einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. Das ist so das Hauptcredo. Aber na klar bin ich auch ein taktischer Trainer. Ich analysiere sehr gern, ich finde gern Lösung gegen Lösung und verbinde das aber mit Leidenschaft.
Was glaubst du, in welche Richtung geht Bastis Antwort auf diese Frage?
Ich glaube in den Abwehrschwerpunkt und ins Taktische.
Dann überraschen wir dich jetzt mal ein bisschen, Christian. Los geht's.
Also Christian, natürlich weiß jeder, der dich mal im Tischtennisturnier erlebt hat, dass du vom Erfolg zerfressen bist. Das ist das, was man jeden Tag in deiner Arbeit auch im Training erlebt. Wenn man dann aber mal mit dir telefoniert nach einem Spiel, erlebt man dich sehr, sehr selbstreflektiert. Und das ist etwas, was du oft für dich behältst und überhaupt nicht an deine Spieler spiegelst, aber was auch zeigt, dass du dich immer damit beschäftigst, wie kannst du noch erfolgreicher werden. Am Ende führt das dazu, dass du meiner Meinung nach immer den Spieler auch einsetzt, der dir den Erfolg wahrscheinlicher macht, egal ob er 20 ist, ob er 30 ist, ob er letzte Woche gut gespielt hat, wie auch immer. Und das machst du, ohne beispielsweise deine jungen Spieler darüber zu informieren, dass du sagst, ich lasse dich jetzt als Jung hier spielen, sondern du machst das einfach aus einem Selbstverständnis heraus. Und das führt, glaube ich, dazu, dass sich auch junge Spieler keine Platte machen, wenn sie bei dir spielen, dass jemand wie Renas oder Justus nie gedacht hat, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann setzt er mich nicht mehr ein. Sondern du hast alles immer so kanalisiert, dass es darum ging, wie kann ich mit meiner Mannschaft maximal erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das, was deinen Erfolg bis hierher auch ausgemacht hat.
Mhm. Und, was sagst du?
Ja, passend, voll. Also danke, Basti, erstmal für die netten Worte, trotz schwieriger Einleitung. ja, aber ich glaube, es spiegelt auch ein bisschen den Podcast so wider.
Es passt alles, was wir besprochen haben, ganz gut zusammen jetzt am Ende.
Ich reflektiere das, habe das in der Vergangenheit schon immer getan und das mache ich auch nach so einem Spiel jetzt wie gegen Hamburg, wo das Ergebnis stimmt, aber unsere Entwicklung gerade ein bisschen stagniert und Gott sei Dank noch mit Punkten noch nicht Minus bestätigt wurde. Aber daraus ziehe ich natürlich Rückschlüsse und das stimmt. Trotzdem möchte ich diesen emotionalen, leidenschaftlichen Ansatz auch weiter verkörpern. Ne?
Was ist mit diesem Faktor Vertrauen, den Basti angesprochen hat? Die Spieler vertrauen dir? Ist das auch ein Gefühl, was du hast, dass sie dir vertrauen?
Ja, das habe ich definitiv. Also da gibt es verschiedenste Momente, wo wir wirklich einander vertrauen, von der Abschlusssituation her, von Gesprächen her. Aber ich glaube, das ist gewachsen und natürlich helfen Erfolgserlebnisse, dass man auch weiß, ja, das ist kein Käse, sondern das gibt uns einfach nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit und oft genug haben wir es oder häufig haben wir es die Saison in der Kranzsteim halt auch gezeigt. Mhm.
Jetzt ist mir natürlich klar, dass du mir nicht sagen wirst, ich will mit den Recken Meister werden oder Champions League spielen oder, weil an solchen Aussagen wird man ganz schnell gemessen und da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Aber betrachten wir es vielleicht übergeordnet. Du hast Vertrag noch bis 26. Du hast vorhin schon gesagt, von deiner Seite aus auch gerne länger. Ihr fühlt euch hier sehr wohl. Was hast du vor mit den Recken?
Ich möchte, dass wir uns zu einem Top-Club entwickeln. Da sind wir noch nicht. Wir sind tabellarisch da jetzt für diese Zeit. Wir haben in den letzten Jahren eine konstante, stabilisierende Entwicklung genommen, wo wir natürlich gerade eine fantastische Saison spielen. Aber sie hinzubringen, dauerhaft auch das internationale Geschäft anzugreifen, wäre zum einen tabellarisch ein sehr wichtiger Schritt, wirklich eine Top-Mannschaft zu sein, aber auch eine Top-Adresse, was die Art und Weise angeht. Unsere Halle ist hier voll, wir begeistern die Fans, wir haben den Mut, junge Spieler mit reinzuwerfen, neben gestandenen Profis und die Art und Weise, wie wir spielen. Das alles soll einfach ein Merkmal sein, wo man sagt, wow, die Recken sind echt eine coole Hausnummer in der Handball-Bundesliga und keine Achterbahnmannschaft.
Und ein besseres Schlusswort für diesen zweiten Teil kann es eigentlich gar nicht geben. Ich hätte zwar noch eine Frage, aber die spare ich mir an dieser Stelle, weil es wirklich der perfekte Schlusspunkt unter das ist, was wir jetzt hier über anderthalb Stunden schon besprochen haben. Wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Pause und dann gehen wir rein in den letzten Teil. So, wir sind zurück bei Hand aufs Herz mit Christian Prokop und starten rein in unseren dritten Teil. Hand aufs Herz, die 7 schnellen Fragen. Also ganz schnelle Fragen, kurze, knappe Antworten.
Okay.
Hast du dir den Hannoveraner Rathausbalkon eigentlich schon mal angeguckt?
Nein. Soll ich jetzt länger antworten oder
nur ganz kurz? Du darfst auch mehr als ein Wort sagen. Also die Frage impliziert ja, wo würde denn gefeiert werden, wenn irgendwann mal gefeiert wird? In Hannover. Wer ist der Rathausbalkon?
Wahrscheinlich dort und das ist eine richtig schöne Location.
Also,
ich war noch nicht da.
Verraten.
Nein, ich meinte das Ganze drumherum und das ist einer der schönsten Plätze auf jeden Fall in Hannover, wo ich auch sehr gerne bin.
Okay, gerade noch gerettet. Gibt es eine Nationalmannschaft, die du gerne nochmal trainieren würdest? Gibt es irgendeine Nation, die dich reizen würde?
Deutschland.
Nur Deutschland. Das kannst du dir auch vorstellen, das, den Job nochmal zu machen? Mit ein paar Jahren Abstand und der Weiterentwicklung?
Nochmal, das habe ich auch schon mal vor längerer Zeit gesagt, dass es einfach momentan gar kein Thema ist, das ist auch klar. Mhm. Ich möchte den Weg gehen als Vereinshandballtrainer, aber mit Sicherheit werde ich nicht schlechter von Erfahrungen, die man her sammelt und warum nicht irgendwann zur gegebenen Zeit nochmal.
Nationaltrainer im Ausland ist komplett ausgeschlossen für dich?
Ist für mich ausgeschlossen. Bin sprachlich da nicht so bewandert und nicht so gut und habe schon Respekt vor Bob Hanning, dass er jetzt auf Italienisch macht.
Ja, stimmt, die Sprache ist ein Punkt. Die
ganz
ist
wichtig.
Natürlich extrem wichtig. Ohne Kommunikation läuft es nicht. Wer war oder ist das größte Talent, das du bisher trainiert hast?
Renas Uschins.
Er hat das meiste Potenzial.
Ist so, weil er einfach aus einer Drittligamannschaft kam mit angedeutetem Potenzial. Aber eine wirklich kometenhafte Entwicklung hingelegt hat, sei es im Handballverstand, im taktischen, sei es aber auch im athletischen, was ihm total hilft und menschlich so geerdet, dass ja, das macht einfach Riesenfreude, mit ihm zu arbeiten.
Wo kannst du besser abschalten? Im Garten oder in den Bergen?
Im Garten, weil mir das natürlich sehr häufig als Möglichkeit geboten wird, dieser Mix aus Fahrradfahren und auch mal auf der Terrasse Video schneiden. Nicht Solarium, sondern darum bin ich ein bisschen brauner, hilft mir.
Berge war deshalb in den Fragen, weil, wenn ich richtig informiert bin, du ein sehr, sehr leidenschaftlicher Snowboarder bist.
Das stimmt, aber das ist halt nur einmal möglich und das ist im Januar.
Und deswegen ist es dann keine wirkliche Entspannung, sondern du sprichst jetzt eher über die Alltagsentspannung.
So hatte ich es jetzt verstanden.
Ja. Naja, also da geht es ja auch jedem anders. Also manch einer braucht eben diese Alltagsmomente zum Entspannen und die regelmäßig. Und dann gibt es ja auch wieder andere Leute, die funktionieren eher, keine Ahnung, 340 Tage nonstop getaktet und können dann in 2 Wochen komplett raus besser abspannen. Das muss ja auch jeder für sich selber irgendwie rausfinden. Also ich bin auch eher der Typ, der kleine Inseln im Alltag braucht.
So suche ich es mir auch mit der Familie.
Ja.
Und dann freuen wir uns, wenn wir zweimal im Jahr, sagen wir mal so, einen 10-Tages-Urlaub haben, der dann im Januar und im Juli möglich ist. Aber der Alltag ist so wichtig für uns und da holen wir uns Energie raus.
Mhm. Wir würden dich gerne mal deine Traum-Startaufstellung machen lassen. Also es gibt ja das Managerspiel der Daikin Handball-Bundesliga, Start 7, wo ja, man quasi Wochenende für Wochenende seine Top-Mannschaft zusammenstellen kann und dann Punkte sammeln kann. Wer wäre deine Start 7, wenn du frei wählen könntest?
Das ist ja fies.
Ja, ist fies, ne? Als
das
Trainer
ist es
wirklich
total.
Fies.
So, an welchen Neuzugängen sind wir interessiert?
Genau. Das könnte man draus machen.
Marco Krigic, Rückraum links.
Okay, macht Sinn.
Ja, das Schwierige ist einfach, das muss man vorwegschicken, dass es so viel Top-Handballer auf diesem Planeten gibt, in der Bundesliga gibt. Da könnte man schon von deutschen Spielern wirklich eine fantastische Aufstellung machen, wenn ich dann nur Felix Klar sehe dazu und andere. Das ist Wahnsinn. Also ja, wenn man sich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich mit Linkshänder auf Mitte spielen, mit Gitzel und mit Uschins auf halb rechts und mit Felix Klar auf Rückraum links. Mhm. Mit Justus Fischer am Kreis, mit sorry Joel, aber Andy Wolf oder David Späte im Tor, das ist Wahnsinn, was da abgeht, jedes Mal. Mit Marius Steinhauser auf rechts außen und mit aktuell Matze Musche auf Linksaußen. Es ist einfach eine Wahnsinnsentwicklung gerade wieder oder Formkurve, die der Junge gerade spielt, mit welcher Selbstverständlichkeit er Tore macht. Aber genauso unser Kapitän, was er so bringt, und da ist man echt sehr, sehr begeistert.
Eine sehr, sehr coole Mannschaft. Die würde Spaß machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wäre die Halle voll.
So, und zum Abschluss unseres Podcasts die Frage, die jeder Gast zum Ende bekommt, weil wir immer fleißig sammeln, wen wir hier noch löchern und interviewen wollen. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Auch eine schwierige Frage, aber ich bleibe in meiner Berufsauswahl und nehme Trainerkollege Mike Machulla.
Stimmt, Mike wäre auch spannend.
Weil Mike war jetzt mit Flensburg und Aalborg mit viel Erfahrungsschatz nochmal ausgestattet, hat eine spannende Aufgabe bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, lustig ist er auch noch. Habt ihr mehr zu lachen als jetzt.
Oh, jetzt hast du dich immer wieder, ist wieder typisch Christian Prokop, schön einmal selber klein gemacht, so ein Blödsinn. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß in diesen fast 2 Stunden, die wir jetzt gesprochen haben. Ich glaube, dass unsere Zuhörer auch sehr, sehr viel Spaß haben werden, und ich danke dir sehr, zum einen für deine Zeit, aber auch dafür, dass du es zugelassen hast, dass wir über so viele Dinge sprechen, und mich ein Stück weit hast reingucken lassen in dein Leben und in dein Denken. Danke.
Dankeschön. Christian.